Ja, hallo zu Engels Geflüster, der esoterikritischen und politischen Sendung auf der Radiofabrik. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen. Heute bist du gar nicht mal alleine. Ich war nämlich in Sommerpause, sondern du bist heute sogar mit noch zwei Leuten im Studio.
Genau, das letzte Mal habe ich mir einen Gast ausgesucht. Heute bist du wieder dabei und wir haben einen Studiogast. Den werden wir dann in circa 1 Minute 30 offenlegen. Das dürfte ganz gespannt sein. Aber vorher, da machen wir wieder die übliche Litanei. Runterbeten, oder? Runterbeten.
Na, du kannst ja hoffentlich langsam auswendig. Wir haben gerade gesagt, 7 Jahre Sendung.
Ja, das stimmt. Ich schreibe es mir trotzdem jedes Mal auf. Also, ihr seid bei der Radiofabrik. Die Sendung Engelsgeflüster ist jeden ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr. Ihr könnt uns gern Feedback geben. Wir freuen uns über kritisches, positives, negatives Feedback. Hauptsache Feedback. Und das könnt ihr uns geben. Ihr könnt es auf cba.media nach Engelsgeflüster suchen oder einfach Engelsgeflüster-Blog auf Google. Oder ihr schickt uns eine E-Mail auf engelsgefluester666@gmail.com.
Oder ihr schreibt gleich in den Chat, weil das ist nämlich eigentlich am lustigsten.
Oder ihr schreibt in den Studio-Chat, da werden wir dann nachher auch noch mitlesen. Genau, und ihr könnt auch die Sendungen nachhören auf cba.media und ebenfalls auf unserem Blog. Die letzte Sendung haben wir anlässlich der Nationalratswahl, 29. September, haben wir uns Wahlen, wie die ablaufen, was da funktioniert, was da alles drinsteckt, ein bisschen angehört, haben uns da ein bisschen verplaudert. Ich glaube, wir haben insgesamt ein Drittel von dem, was wir sagen wollten, haben wir durchgebracht, aber das ist ganz üblich. Ja, ich glaube, das waren ungefähr 1 Minute 30.
Hast du vorgeprobt?
Genau, ich habe genau auf die Sekunde geschaut. Sollen wir offenlegen?
Na, wir können das erstmal das heutige Thema offenlegen, oder?
Ja, und vielleicht sollte man mal meinen Gast da mal sprechen lassen, genau. Oder? Das haben wir nicht so. Haben wir ihn überhaupt auf laut gestellt? Ja, er könnte sogar etwas sagen, aber wir würden ihn hören.
Ja, vielleicht. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Wer bist du denn?
Ach so, mein Name ist Roland Czerny-Werner. Ich bin Kirchenhistoriker an der Universität hier in Salzburg, an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Dort bin ich für Kirchengeschichte zuständig, habe dort eine Assistenzprofessur und grundsätzlich, inhaltlich befasse ich mich mit Fragen der eher neueren und neuesten Kirchengeschichte. Mhm. Aber da es wie mit vielen anderen Dingen bei uns an der Uni ist, wir haben nicht so viele Menschen, die sich mit unterschiedlichen differenzierten Themen befassen können, heißt das, dass wir sehr, sehr große und sehr lange Zeitabschnitte bearbeiten müssen, mein Kollege und ich. Und deswegen befasse ich mich auch teilweise mit solchen Dingen wie Heiligsprechung in der alten Kirche oder überhaupt, was heißt Heiligsprechung oder so, wenngleich das nicht mein Hauptthema ist. Also dafür gibt es eigene Befassungsstrukturen, könnte man fast sagen, weil es einfach die Frage Heilige und Heiligsprechung ein verdammt großes, riesengroßes Thema ist. Also es gibt so ca. 20.000 verzeichnete Heilige, Selige und Heilige, so kann man sich so in etwa vorstellen, was, also wir kommen nachher nochmal drauf, was sind Heilige und so weiter und so fort, aber diese 20.000, so in etwa, da hätte man eine Menge zu tun. So. Ansonsten bin ich auch im Zentrum für jüdische Kulturgeschichte, arbeite dort ebenfalls als Lehrender und komme, wie man vielleicht auch hört, nicht gebürtig aus Salzburg, sondern bin aus Jena. Das freut mich vor allem deswegen, weil es die Stadt ist und der Wahlkreis im Osten, der den geringsten AfD-Anteil hat.
Wie viel Prozent?
Jetzt leider, glaube ich, 15, aber das letzte Mal waren es irgendwie 12,3 oder so. Also es ist die Hälfte von dem, was Thüringen gerade erleiden musste.
Ja. Und alle, die jetzt aufmerksam zugehört haben, haben das Thema der Sendung gehört.
Genau, es geht nämlich um UFOs diesmal.
Oh.
Nein, natürlich nicht. Entschuldigung.
Gags. Also alle, die aufmerksam zugehört haben, haben gehört, es geht um Heilige oder Heiligsprechung. Und ich war dir ja ganz dankbar, dass du gekommen bist. Mhm. Denn letztlich haben wir uns Sonntag getroffen durch Zufall und ich habe einfach nur gefragt, gib mir mal 3 Schlagwörter zu heilig. Und dann kam schon so ein kleiner Vortrag und ich sag mal, willst du nicht in die Sendung kommen? Also vielen Dank nochmal, dass du heute Zeit hast.
Ja, ein Problem ist natürlich, wir haben uns wochenlang vorbereitet auf das Thema. Jetzt redest du durchgehend, aber Da darf man uns aufopfern.
Genau, wir werden nach den Lücken suchen.
Genau, wir werden ganz kritisch zuhören.
Da freue ich mich drauf.
Also, bevor wir ins Thema wirklich einsteigen, kommt...
Sollen wir ein kurzes, knackiges...
Ja, dann kommt ein kurzes, knackiges. Das musst du jetzt ansagen. Das hast du dir gewünscht, die drei Könige.
Genau,
ja.
Kontext.
Ach so, die drei Könige, das ist ein Lied von den Jesus Skins. Das ist eine Oi-Band, die... Manche sagen, das ist eher ein Satireprojekt, andere sagen, das ist genauso gemeint, wie es gesagt wird, aber diese Jesus Skins sind, die machen Oi-Musik und das Album, von dem das Lied jetzt sein wird, heißt Unser Kreuz braucht keine Haken und das Lied ist Drei Könige und worum es geht, um wahrscheinlich die heiligen Drei Könige.
Und dann nach dem Lied zeigen wir euch den Lokalbezug auf.
Bis gleich.
Heute sind wir ganz brav, so viele Jingles, also wir sind in der Radiofabrik und es geht um das Thema heilig und ein Aufhänger war ja, dass diese Woche diese Erntrudes-Festwoche in Salzburg ist, von der einige reden, am Sonntag mit einer großen Prozession begleitet.
Deswegen haben wir uns ja auch für dieses Thema entschieden, logischerweise.
Und das ist die lokale Heilige und zu der kommen wir dann später noch. Jetzt wollten wir erstmal so ein bisschen drüber sprechen, was sind denn eigentlich Heilige, oder? Wie kommt man denn, wie können wir heilig werden?
Was ist heilig, was ist selig? Gibt es einen Unterschied? Gibt es nur in der katholischen Kirche? Das wären so Fragen, die uns rumtreiben, oder?
Genau.
Wenn wir dann noch jemanden fragen könnten, nämlich unseren Studiogast.
Okay, versuchen wir es. Also wie gesagt, das ist ein sehr breites Feld, es ist ein sehr umfangreiche Befassung. Deswegen kann auch das, was ich jetzt sage, nur einführend natürlich sein. Und grundsätzlich lässt sich erstmal festhalten, dass Heilige an sich keine christliche Erfindung oder so ist, sondern dass das Heilige an sich etwas ist oder die Heiligen dann daraus sich entwickeln, die wir in vielen religiösen Zusammenhängen finden, auch schon deutlich vor dem Christentum finden, auch in Beispiel griechischer Antike, wenn wir an Wunder, zum Beispiel im Aeskulap, auch Heilungswunder zum Beispiel im Aeskulap-Tempel oder das Wirken Götter auf der Erde, die dann als Wunder empfunden werden und durchaus auch einzelne Personen, die als besonders mit der Gottheit in Beziehung stehend interpretiert werden. Und das weist auf etwas hin, was das Heilige im Grunde dann über diese unterschiedlichen Religionen, diese unterschiedlichen Kulte, diese unterschiedlichen, durchaus auch alle, auch Ideologien teilweise oder politische Perspektiven vereint. Das ist nämlich sozusagen die Idee, dass der Heilige oder die Heilige, und auch das ist von Beginn an im Grunde relevant, der und die Heilige, also wir haben auch über die gesamte Zeit sowohl Männer als auch Frauen, um jetzt mal in diesen bipolaren Zusammenhängen zu bleiben. Also was die alle eint über diese Religionen ist, dass sie eben mit dem Göttlichen oder der göttlichen Sphäre in besonderer Beziehung stehen, und zwar durch ihre besondere sozusagen Hingabe zu Gott oder zu dem Göttlichen und die das sozusagen wie so eine Art Vorleben, also das ist dann entweder eine sehr ethische Lebensweise, immer im Zeitgeist gedacht, oder eine sehr, 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 sagen wir mal, einfach ein sehr gutes Leben führen im Sinne dessen, was diese religiösen Regeln auch durchaus in die Gesellschaft hineingetragen haben. Also die immer auch so eine Art Vorbildcharakter haben, den sie dann, also sie müssen ja irgendwie herausstechen, sonst werden sie ja nicht erinnert. Und das ist das nächste Wichtige bei Heiligen. Heilige ohne Erinnerung, Heilige ohne eine Heiligenverehrung existieren nicht. Ja, das klingt banal, aber
Ich muss es schon so weit schaffen, dass ich angebetet werde.
Also du musst schon es so weit schaffen, dass du aus irgendwelchen Gründen erinnert wirst.
Und also Stefan, da haben wir noch was vor uns.
Ja, sonst kann man überall
wir
noch.
Wir sind auf dem besten Weg.
Das muss aber nicht zu deinen Lebzeiten passieren. Also das kann auch sein, dass man sich daran erinnert später mal. Also es gibt auch durchaus Fälle, wo es zwar sozusagen eine besondere Perspektive gibt, es gibt aber auch immer wieder ein Vergessen und ein Wiedererinnern.
Ja, so also dass wer irgendwas gemacht hat und dann ist eine Zeit lang kann man sich nicht an die Person erinnern und dann kommt es neu auf.
Ganz genau. Also auch das ist etwas, was Relevanz hat. Und für dann das Christliche, beziehungsweise dann später das Katholische, weil das muss man ja auch nochmal grundsätzlich die Frage der Reformation Mitte des 16. Jahrhunderts dann oder Anfang des 16. und dann Mitte des Jahrhunderts die Konfessionalisierung. Aber in diesem Zusammenhang das Christliche an dem Heiligen ist dann doch etwas, was eben die Heiligen als Mittler zwischen Gott, also dem Göttlichen oder zwischen Gott und dem sozusagen der Erde, dem Irdischen bringen. Das ist nicht ganz unproblematisch, weil ja in der christlichen Religion oder weil im Christentum diese Mittlerfunktion ja so oder so ganz fundamental schon jemand hat, nämlich Jesus Christus.
Naja, und ich habe jetzt gerade dran gedacht, wir haben ja hier die Loretto-Gemeinschaft mit Bernadette, die ja eine Braut Gottes ist. Ist die jetzt damit automatisch heilig?
Nein.
Die Braut Jesus, Entschuldigung, ich verbessere mich nochmal. Aber ist die jetzt automatisch heilig? Nein. Aber sie ist ja Mittlerin.
Was
macht denn jetzt die Heiligen noch aus?
Das Heilige macht durchaus noch aus, dass sie quasi zu dieser Heiligkeit, dass diese Heiligkeit eben erinnert wird. Also das ist.
Also muss tot sein.
Ja. Das muss sie dann sein, obwohl auch ein heiliges Leben schon zu Lebzeiten festgestellt sein kann. Das kann durchaus sein. Aber um im kirchlichen Sinne, im katholischen, jetzt dann auch katholischen Sinne, braucht es sozusagen das Ableben. Ja? Das sieht man auch sehr gut daran, wann wird an Heilige erinnert. Ja? Also meistens, in den meisten Fällen, am Todestag. Und da könnte man jetzt sagen, was soll das also eigentlich? Aber das ist ja ein Freudenfest. Ja? Das ist ja in Kirchen, wenn an die Heiligen erinnert wird, am Todestag ein Freudenfest. Und es ist deswegen ein Freudenfest, weil es quasi der Geburtstag ist, aber der Geburtstag in die Sphäre des Göttlichen hinein.
Wo sie jetzt neben Gott quasi sitzen.
Genau. Und das sozusagen ist etwas, was eben, wie gesagt, an Verfahren gebunden ist, heutzutage an Verfahren gebunden ist, jahrhundertelang, man kann eigentlich schon sagen, fast ein Jahrtausend lang an Verfahren gebunden ist. Also, um es kurz zu machen, die Antwort, man muss sozusagen schon noch das eine oder andere Verfahren durchlaufen, um dann heilig zu werden.
Genau, das heißt, also du hast ja schon vor allem, wenn ich das so richtig verstanden habe, davon gesprochen, sowas wie Heilige, so Anbetungen, so Wunder und so, das hat es schon irgendwie jetzt unabhängig vom Christlichen schon vorher mal gegeben. Ob das jetzt dann Religion war oder irgendwelche anderen Mythen oder Sagen oder so, Und da war es ja wahrscheinlich auch zu der Zeit vielleicht auch so, dass da wer zu Lebzeiten irgendwas erlebt hat und die Leute sind dann der Meinung, es hat irgendwie, die Person hat irgendwas mit dem Übersinnlichen zu tun. Aber, und du hast den Übergang gemacht, im Christlichen und Katholischen gibt es nur Spezifika und du hast von diesen Formalismen gesprochen. Und du hast ganz kurz irgendwie gesagt, das ist ein Problem mit Jesus als Mittler. Magst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen?
Naja, es ist also so, dass diese Frage auch der Heiligen etwas ist, was, und das sieht man dann vor allem ganz intensiv, dass das etwas ist, was sehr auch aus einer Volksfrömmigkeit heraus entsteht. Also das heißt, im ersten Jahrtausend können wir bei der Frage von Heiligen und dem Entstehen von Heiligen nicht nur, aber durchaus auch von einer sehr starken Performativität sprechen. Also das ist etwas, was einfach geschieht, ja, was im Vollzug geschieht. Und es gibt da auch noch nicht so richtig jetzt Regeln, die man fassen könnte, nach denen es dann eben so etwas Prozesshaftes, Strukturelles, Konzeptionelles gibt, was den Heiligen zur Heiligen macht oder die Heilige zur Heiligen macht. Das passiert dann sehr häufig, sehr, sehr häufig regional, sehr, sehr häufig lokal. Und die Frage, deine Frage nochmal nach Jesus Christus, das ist deswegen etwas, weil, also das, sie sind dann quasi, Heilige werden dann aus so einem Bedürfnis von Menschen heraus, auch so eine Gottesnähe zu spüren, ja, und überhaupt das Wirken Gottes nachvollziehen zu wollen und zu können auf der Erde, werden solche Personen eben nicht als sozusagen, sie werden quasi nicht als Vermittler des Heils, sondern sie werden Fürsprecher bei Vermittler. Ne? Also das ist etwas, sie sind dann Fürsprecher bei Gott für die Menschen. Ne? Also wie so eine Art Brücke, die Menschen entstehen lassen in unterschiedlichen performativen Kontexten dann, in unterschiedlichen Situationen entstehen lassen, in unterschiedlichen Religionen entstehen lassen, die dann eine Fürsprache bei Gott quasi ermöglicht. Ja, und das,
die haben die Direktleitung.
Ja, so könnte man es sagen, aber das ist natürlich etwas, was sich dann eben auch über die Jahre hinaus entwickelt. Ja. Also deswegen ist es eben auch ein bisschen ambivalent und vor allem in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod zum Beispiel, ist das auch überhaupt noch nicht gar nicht relevant, weil da gibt es ja noch so eine Naherwartung. Ja? Also das ist sozusagen die Wiederkehr wird sehr, sehr nah erwartet. Und damit quasi muss man dann auch sagen, mit diesem Dahinschwinden dieser Naherwartung entsteht dann durchaus auch ein Bedürfnis, was durchaus theologisiert wird, was so etwas wie eine Fürsprache sozusagen bei Gott oder eine Brücke zur Fürsprache bei Gott immer mehr entstehen lässt.
Nur damit ich verstehe, wenn du sagst, diese Naherwartung, meinst du, dass Jesus Christus wieder auf Erden kommt?
Genau.
Und du meinst, dadurch, dass es halt überraschenderweise nicht unbedingt jetzt so schnell eintreten ist, wächst das Bedürfnis zum gewissen Umfang nach sowas wie Heiligen, so diesen Fürsprechern, so in die Richtung?
Genau, ganz genau. So. Und vielleicht ein Wort oder ein Satz, vielleicht würde ich grundsätzlich nochmal sagen wollen, das ist etwas, was sehr, oder was man sich heute vielleicht einfach auch nicht vorstellen kann, dass so etwas auch über die Zeit dann der heiligen Verehrung auch sehr, 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 sehr heftig wird. Ja? Also dass man die Frage, ne, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, also die Naherwartung überraschenderweise, ne, Smiley, Zwinker und so, nicht eintritt, das sind Dinge, die für die Menschen damals aber höchst relevant waren. Mhm. Ja, also man darf nicht vergessen, eine Gesellschaft ohne die Idee einer göttlichen Sphäre ist bis weit ins 16., 17. Jahrhundert etwas, was nicht denkbar war. Ja, also es gab also die Idee zum Beispiel eines Atheismus, eines wirklichen Nicht-Göttlichen oder einer Nicht-Existenz Gottes, ist nicht denkbar gewesen. Ja. Und deswegen ist natürlich auch, sind auch die Funktionen, sozusagen das Glauben an das Heilige ist etwas Unhinterfragtes.
Ja. Ist ja in den USA gibt es ja, also nicht nur in den USA, aber gibt es ja auch sehr viele Evangelikale und da ist ja das, glaube ich, ja das Thema Second Coming of Christ auch recht aktuelles. Interessanterweise, glaube ich, auch mit der Unterstützung Israels und so, aber das wäre, glaube ich, dann auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Das ist ganz spannend.
Das wäre wirklich ein eigenes Thema.
Genau. Aber das merkt man für die für unseren Themensprecher.
Für die nächste Sendung. Übernächste. Oder so. Überübernächste.
Genau, aber genau.
Kurze Denkpause,
ja.
Oder?
Achso, ja, das kann man machen. Aber genau, ich wollte nur sagen, so wie du sagst, es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass man nicht gläubig ist. Also so wie du sagst, das ist gar keine Frage. Und es ist ja ein Österreich oder so, ich meine, es tritt nicht mehr aus der Kirche aus, aber es ist überhaupt nicht gleichbedeutend mit, die Leute sind nicht gläubig.
Das gut, das ist jetzt sozusagen etwas, was wir in der Neuzeit erleben, oder nicht in der Neuzeit, in der Jetztzeit erleben und was wir sicher in den letzten 200-300 Jahren auch so etwas wie Prozess der Säkularisation und Ähnliches, keine Frage. Das ist das passiert dann, die Idee, dass es so etwas wie Gott nicht geben könnte, entsteht. Das ist aber, wie gesagt, in der Zeit, über die wir jetzt nachdenken, wenn wir über die christliche Entstehung von Heiligen oder von Heiligkeit nachdenken, ist das völlig vollkommen unhinterfragt. Ja. Es gibt Gott, dieser Gott wirkt auf dieser Erde und damit ist auch das Heilige und auch das Wunder etwas, was einen Realitätsbezug hat, weil Gott real ist.
Dann ist es ja nicht absurd, an Wunder zu glauben.
Es ist absolut nicht absurd.
Du, das ist auch für jetzt nicht absurd.
Ja.
Genau, Hansaplast mit Sacco di Roma.
Wunderbar.
Und danach geht es weiter mit wichtigen Fragen.
Uns ist nichts heilig, wir haben's eilig.
Engelsgeflüster. 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 Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik.
Wir diskutieren hier nicht. Hallo. Wir diskutieren hier nicht!
Na, wir sind gerade auf dem Weg der Heiligwerdung. Wir diskutieren sowieso nicht.
Also, heute werden die Hände gefalten und es wird zugehört.
In Anlass zur Antrudes Festwoche mit Lokalbesuch haben wir den Professor Roland Czerny-Werner im Gespräch. Und das Thema ist, wie werden wir heilig? Nein, wie? Was ist eigentlich der Begriff heilig? Wo kommt das her? Was sind Heilige?
Ja, wobei man sagen muss, nachdem wir, das muss man ja jedes Mal betonen, nachdem wir den Radioschorsch gewonnen haben, ist eigentlich das Nächste, was wir wirklich brauchen, die Seligsprechung. Alles andere ist...
Und dann die Heiligsprechung. So ja. Und du hast ja jetzt so ein bisschen schon erklärt, was Heilige sind. Mhm. Und jetzt war jetzt eigentlich so ein bisschen die Frage, genau, kann jetzt jeden als heilig auch bezeichnen? Oder wie... ist das denn? Wir haben ja gesagt, dass es eigentlich ein Begriff eher aus der katholischen Kirche ist. Gibt es auch in anderen Religionen, aber so diese wirklich Heiligen hier in unserem Raum werden eigentlich durch die katholische Kirche heilig gesprochen, oder?
Naja, wie gesagt, also es gibt, glaube ich, wirklich, also über die 2000 Jahre oder 1800 Jahre, also 2000 Jahre, Punkt, des Christentums, der Existenz des Christentums, ist, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, entsteht dann relativ schnell auch so ein Bedürfnis nach Heiligen. Und was, wenn ich sage Bedürfnis, ist das auch wieder etwas, was Menschen betreiben durchaus. Und wo Menschen Heiligkeit im Leben, in ihrem Umfeld entdecken. Und diese Heiligkeit ist erstmal etwas, was im Grunde teilweise wie so eine Art Spiegelbild zum aktuellen Kontext ist. Ja, also Spiegelbild zum Zeitgeist. Also auch zum Beispiel die Idee, dass Menschen eben ein besonders in Anführungszeichen heiliges Leben haben. Also zum Beispiel, dass sie eben sich besonders asketisch begeben, dass sie Nächstenliebe betreiben im Höchstmaß, dass sie sich Menschen, die eher am Rand von Gesellschaft stehen oder so, zuwenden.
Ja, Kranken ja auch, oder? Kranken, wenn ich jetzt an Hildegard von Bingen denke,
vielen,
zum Beispiel.
Genau, in ganz vielen Zusammenhängen.
Oder Maria Theresa.
Zum Beispiel, die wäre da ein sehr gutes Beispiel.
Ist sie selig?
Heilig.
Klar, doch, ja.
Die Kaiserin?
Nein.
Maria Theresa, nicht Sissi. Maria Theresia.
Kalkutta, ja, aus Kalkutta.
Achso, die Theresa.
Genau.
So, die Mutter Theresa.
Mutter Theresa, nicht Maria Theresa, genau.
Ja, eben,
Mutter Theresa.
Das will nicht verwirren.
Oh Gott, jetzt war ich aber auch verwirrt. Also wie gesagt, das ist sozusagen etwas, was dann auffällt und was dann auch durchaus etwas ist, was Gesellschaften ja schon erlernt haben, das habe ich ja gesagt. Und die Prozesse, die dann dazu führen, dass jemand heilig ist, die sind im ersten Jahrtausend eben auch da, das hatte ich vorhin ja schon kurz angedeutet, relativ performativ, also das ist dann häufig damit verbunden, dass die Menschen sterben, ja, und dann sozusagen so etwas wie eine Grablege erfolgt und die zum Beispiel eine Translation, eine Übergabe der sterblichen Überreste zum Beispiel dann als Patrozinium einer Kirche relevant werden.
Was ist der Patrozinium?
Das ist ein Schutz, sozusagen die Benennung der Kirche nach der jeweiligen Schutzheiligen. Okay. Und auch wenn das Wort Schutzheilige zum Beispiel fällt, dann sieht man zum Beispiel auch schon die Idee dieses Bedürfnisses. Es geht nicht nur um Mittlerschaft, es geht um Schutz, es geht um Fürsprache, es geht sozusagen, Beispiel wäre jetzt, wie gesagt, bei den ca. 20.000, die in Listen erfasst sind, das sind nicht alle offizielle Heilige, ja, aber 20.000 Heilige sind in den Acta Sanctorum, so heißen die, erfasst. Das ist so ein 300-Jahre-Projekt gewesen und irgendwann hat man da mal so, sind da so, ist eine Liste von ca. 20.000 Mitte des 19. Jahrhunderts, eine Liste von 20.000 Heiligen irgendwie entstanden. Aktuell sind es in der katholischen Kirche, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so 6.500 oder so. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Idee des Heiligen ist etwas, was sehr viel mit einer Volksfrömmigkeit zu tun hat. Das ist sehr viel, was in Regionen geschieht, was lokal passiert und was aber eben auch früher oder später dann auch kirchlich wird. Ja, also es ist ein Unterschied zwischen religiös, christlich, kirchlich. Und Kirche beginnt dann auch durchaus, diese Heiligenverehrung zu versuchen, zu kanalisieren, zu konzeptionalisieren. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass Christentum so im Frühmittelalter im Rahmen von Missionsbestrebungen dann eben auch in Gebiete trifft, die so ein bisschen so ja, vorchristianisiert, könnte man sagen, ist und trotzdem immer noch an Amulette geglaubt wird oder an heilige Bäume oder sonst irgendwas. Mhm. Und da sind solche Heiligen durchaus auch eine Möglichkeit, dieses Bedürfnis nach Schutz, nach vielen anderen Zusammenhängen, die es in der Bevölkerung gibt, zu lenken, umzulenken eben auf Heilige, auf christlich konnotierte Personen.
Aber ist es dann so, also ich kenne mich echt nicht so gut aus, aber es gibt da irgendwie immer solche Erzählungen oder Berichte, dass halt so heidnische Praktiken oder sonst was übernommen worden sind, keine Ahnung, irgendwelche, dass Weihnachten jetzt dann nicht zufällig auf das Datum gefallen ist und so. Ist es dann auch so, dass es Heilige oder Selige oder sowas dann übernommen worden sind?
Es gibt das, was es gibt, ist, dass wir zum Beispiel so ein paar Heilignennungen haben noch vor Christi Geburt. Das hat dann viel mit dem Alten Testament zu tun teilweise. Aber das sind nicht viele. Und es ist auch, wie gesagt, das ist sehr, sehr problematisch, bei dieser Masse da auch wirklich durchzuschauen. Es hat auch was mit diesen Prozessen, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, zu sagen, weil das natürlich auch dann häufig im lokalen Interesse war. Ja, im lokalen Interesse, sowohl der Menschen, die dorthin gekommen sind, also zum Beispiel Missionare und Missionarinnen, die dann solche Zusammenhänge, Bonifatius wäre da eines der bekanntesten Beispiele, die dann eben solche Kulte umgedeutet haben. Aber dass es Personen gab, die richtig umgedeutet werden, ist also mir im Moment nicht, könnte sie nicht benennen, ich will es nicht ausschließen, aber ich würde eher sagen, dass das sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil ja sozusagen die Idee des christlichen Lebens ein ganz entscheidendes Momentum in diesem Zusammenhang ist und Glaube, Taufe, Sittlichkeit
etwas ist. Und die Idee des Wunders, nachdem die Person ja schon tot ist. Ja. Daran ist diese Heiligkeit ja auch noch geknüpft. Dazu sind wir ja noch gar nicht gekommen, dass ja nicht nur dieses gottesfürchtige Leben ein Teil ist, um heilig zu werden. Das reicht ja nicht, Stefan. Du musst, nachdem du tot bist, noch ein Wunder vollbringen.
Was wir jetzt gar nicht gesagt haben, Märtyrertum ist...
Ihr seht, wie weit das ist. Ne? Also die ersten Heiligen des Christentums sind eher Märtyrer, Märtyrerinnen.
Die gestorben sind für den Glauben, genau, so in die Richtung.
Die Hinnahme des gewaltvollen Todes, also als so eine Art Blutzeuginnen sind das. Ne? Also das ist dann, aber das ist total spannend, wenn wir bei der ihren Todes zum Beispiel noch drauf kommen. Das sind Geschichten von zum Beispiel der Perpetua, das ist Ende des 2. Jahrhunderts, eine Frau, ihre Bekenntnis zum Christentum führt dazu, dass sie gefoltert wird und dass sie dann eben stirbt und sogar der Legende nach sogar auch bei ihr, dem unerfahrenen Henker sogar noch dabei geholfen haben soll, ihr den Hals durchzuschneiden. Das mag man alles als sehr eigenartig empfinden in der heutigen Geschichte, in der heutigen Zeit, aber es zeugt sozusagen, symbolhaft zeugt diese Legende davon, wie sehr und wie wichtig ihr dieser Glaube war, der eben in einer Gesellschaft, in der Glaube existenziell für den Menschen war. Ja? Nur dann wird das verstehbar, ja? Sozusagen auch für diesen Glauben sterben zu wollen und das offenlegt und offenbart. Aber, und deswegen bin ich auf die Perpetua gerade gegangen, die Perpetua ist auch eine, die gegen, und das ist etwas total Spannendes, die sich zum Beispiel gegen ihren Vater in der heiligen Geschichte, gegen ihren Vater, der sie überzeugen will, sich sozusagen vom Christentum loszusagen. Das heißt, sie setzt sich im Römischen Reich, das ist ja Kontext Römischer Reich, gegen den Pater Familia durch und sagt, nein, mache ich nicht. Ja? Also es sind auch Geschichten, durchaus Geschichten, ich will das jetzt nicht überinterpretieren, aber das hat auch was mit Emanzipation und Autonomie zu tun, nämlich sich aus der Familie heraus zu begeben. Das heißt, wir haben hier eine starke Frau vor uns, die hier autonom entscheidet. Also auch das dürfen wir an der Stelle zum Beispiel nicht vergessen. Denn, auch das ist wichtig, Christentum ist vor allem in der Anfangsphase, in den ersten Jahrhunderten, ein Christentum, eine Religion der Marginalisierten. Und es sind vor allem unfreie Sklavinnen und Frauen. Ja? Und eine Religion, in der alle sozusagen gleich sind, ist dann offensichtlich etwas, wofür die man dann auch als Frau sterben will, in Anführungszeichen. Ne? Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Was war?
Über das Martyrium.
Ach so, Martyrium. Gesagt, genau.
Dieses Martyrium also, ja eigentlich nicht ausreicht, also nicht der einzige Punkt, sondern das eigentlich, um heilig zu werden, ja auch noch diese Wunder vollbringen.
Genau, nee, also erst reicht das Martyrium. Erst reicht das Martyrium sozusagen. Und diese Wunder geschehen, diese Wundertaten, das ist dann sozusagen etwas, was in einer, in der Verehrung dann, in der heiligen Geschichte, in der sozusagen heiligen Vita, im Rahmen der, der Hagiographie, also der heiligen Erzählung dann erfolgt häufig. Das heißt, wir haben erst dieses Märtyrertum, was zum Heiligen, zur Heiligung bringt und mit dann dem Ende der, sagen wir mal, großen Christenverfolgung, also die, reichsweit waren sie eigentlich nur Mitte des dritten Jahrhunderts mal, und dann aber mit der erst Toleranz, dann Förderung und dann späteren Staatswertung des Christentums, passiert das ja auch so nicht mehr. Ja, wir haben das dann nochmal bei Missionszusammenhängen, wenn Menschen dann in Missionsgebieten, Bonifatius wieder, gutes Beispiel.
Aber was magst du vielleicht zwei, drei Sätze sagen? Ich wüsste zum Beispiel, ich kann mit dem gar nichts verbinden.
Mit Bonifaz. Hm. Bonifaz ist ein sozusagen ein Missionar, der als sogenannter Apostel der Deutschen, was totaler Quatsch ist, ne? Also weil die Deutschen hat es damals noch nicht gegeben, also so etwas wie Deutsch ist irgendeine Entwicklung, die wir dann so im späten 15., 16. Jahrhundert maximal.
Aber die Österreicher gab es schon, oder?
Na, die Österreicher, die gibt es, glaube ich, schon seit. Schon immer. Die gibt es schon seit dem Zweistromland Tigris und ja. Euphrat, glaube ich.
Mindestens.
Also mindestens, wenn nicht gar noch länger. Wahrscheinlich Sissi gab es da auch schon mal, ich weiß es nicht. Nee, also das sozusagen.
Bonifaz, genau.
Ja, ja. Ja, das war sozusagen der, aber der kommt quasi in ein Gebiet, vor allem Bayern, Thüringen, ne, also zum Beispiel Erfurt oder auch das Bistum Freising. Und da kommt er und gründet Bistümer und er reorganisiert Bistümer und betreibt Missionen. Das ist eine sehr kirchliche Perspektive, die er hat. Und dieser Bonifaz, das ist nun einer, der dann auch in dem, zu den Friesen dann gegen Ende seines Lebens geht. Und dann gibt es die historischen Perspektive, die sagen, okay, es gibt auch die Möglichkeit, dass er das Martyrium gesucht hat, um sozusagen diesen Heiligstaat, diesen Status des Heiligen noch sozusagen zu befördern.
Quasi ein bisschen schwierig, wenn das Römische Reich nicht mehr die Christen umbringt, dann muss man vielleicht weit reisen, dass man...
Ja, naja, das Römische Reich gab es ja nicht mehr, also das ist Mitte des 18. Jahrhunderts, Mitte des 8. Jahrhunderts, also frühes Mittelalter, aber das ist dann sozusagen eine historische Analyse, wenn man ihn als historische Person dann auch anschaut. Aber das ist natürlich auch spannend sozusagen, wie sozusagen diese Heiligkeit dann auch aufgenommen wird. Dann gibt es relativ schnell Verehrungen dieser Personen, aber man muss auch dazu sagen noch, es gibt immer wieder so Konjunktur von Heiligkeit, also oder auch von Heiligen. Ja? Also und es gibt unterschiedliche Perspektiven, wie man überhaupt heilig wird. Also Martyrium wäre in der ersten Phase zum Beispiel eher etwas. Und dann gibt es aber eben auch die Glaubenszeugen beziehungsweise die Confessores, also die den Glauben in besonderer Art und Weise bezeugen, also durch ein besonders christliches Leben, was wir jetzt auch an der einen oder anderen Stelle auch schon mal hatten. Das kann eine besondere Askese sein, das kann Enthaltsamkeit sein. Bei Frauen Jungfräulichkeit und bei Männern Askese, wobei auch Jungfräulichkeit hier nicht nur etwas ist, worüber man lächeln muss, sondern Jungfräulichkeit und zum Beispiel auch, weil du vorhin die ewige Jungfrau hier in Salzburg oder die geweihte Jungfrau in Salzburg angesprochen hast, die Idee dieser Perspektive ist zum Beispiel auch eher etwas, was daraus kommt. Das ist auch etwas, die Möglichkeit der Entzug, des Entzugs des männlichen Zugriffs. Also mit dieser Frage der des heiligen Lebens, des enthaltsamen Lebens, der Jungfräulichkeit, entziehe ich mich, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, sich einem männlichen Zugriff auch zu entziehen. Also das ist durchaus etwas, was nicht unrelevant ist, ja, auch in der damaligen Zeit. Das sehen wir dann später zum Beispiel auch. Da kommen wir dann zu Ehrentrudis. Dann später wahrscheinlich.
Ob wir das noch schaffen?
Ich glaube, das würde ich mal bald machen.
Okay, dann machen wir es gleich und springen wir zur Ehrentrudis. Also so bei der Ehrentrudis ist es eben zum Beispiel so, dass wir sehen, dass auch sie eine ganz, ganz also wir wissen über sie relativ wenig. Ja, also
wann hat die gelebt ungefähr? Oder so?
Die kommt hier nach Salzburg Ende des 7. Jahrhunderts und stirbt, glaube ich, 718 oder 16. Ich bin mit Jahreszahlen bin ich ganz
ja,
schlecht.
Ja, aber so Pi mal Daumen.
Ganz schlecht, ja. Aber das Wichtige sozusagen ist, sie kommt mit dem Rupert. Es ist sozusagen der,
Also der Rupert.
Der Rupert, genau. ja, wegen dem wir dann immer mal Kirtag haben. Ja, also so, und das Spannende und Interessante daran ist an dieser Frau, dass es zwei Faktoren gibt. Zum einen, wir wissen wenig über sie, aber wir können uns auch fragen, warum wir wenig über sie wissen, weil sie nicht erinnert wird in dem Sinne, wie zum Beispiel ein Rupert erinnert wird. Ob sie so wesentlich unwesentlicher ist wie Rupert, ist eine Frage, die es interessanterweise zu stellen gibt, weil sie kommt durchaus aus einem ideellen Kontext. Sie kommt aus Worms, aber sie kommt aus einem Kontext eigentlich der angelsächsischen Kirche. Die großen Missionsbewegungen auf den europäischen, mitteleuropäischen Kontext hineinkommen, aus Irland und dann aus Angelsachsen. Die sogenannte iroschottische Mission und die angelsächsische Mission. Und dieser Kontext ist einer, in dem Frauen eine unendlich große Rolle gespielt haben. Also die haben Doppelklöster geleitet. Also das Kloster Whitby zum Beispiel ist eines der wichtigsten Klöster überhaupt gewesen.
Was heißt Doppelkloster?
Doppelkloster heißt Männer und Frauen.
Also und sie geleitet dann genau, von Frauen.
Und die Äbtissinnen haben diese Doppelklöster geleitet. Ja. Also das ist etwas total Wichtiges, Spannendes. Es wird nur nicht daran erinnert. Ja. Also es ist eines der größten historischen und kirchengeschichtlichen Dramatiken, die uns das 19. Jahrhundert aufgebürdet hat, müssen wir dazu sagen. Ja. Also das würde jetzt viel zu weit führen, weiß ich, aber das sei nur hier an dieser Stelle gesagt. Aber wir sehen jetzt sozusagen, dass viele Menschen, die sozusagen so eine Heiligkeit haben, auch ein sehr christliches Leben dahingehend zum Beispiel geführt haben, als dass sie dem Christentum zum Durchbruch verhelfen haben oder eben besonders christliches Leben hatten, geführt haben und so weiter und so fort. Und das sind in der Zeit, wo wir dann zum Beispiel über die Ehrentrudes nachdenken, sind das sehr, sehr viele und also nicht sehr, sehr viele, sehr viele und sehr starke Frauen auch. Also das dürfen wir in dem Zusammenhang nicht vergessen. Auch der Bonifaz wird von einer Frau begleitet, Liobar, die sozusagen die ist Beraterin Karl des Großen und der Königin. Ja. Also die wird gefragt, da gibt es in ihrer Vita, steht dann sowas drin wie, sie wird in kirchlichen Dingen von den Bischöfen sehr gerne zu Rate gezogen. Ja. All solche Dinge. Ja. Es muss nur einem irgendjemand mal erzählen. Und das passiert halt dann teilweise eben nicht. Und jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Ich fürchte,
wir brauchen sehr froh, dass ihr da seid. Jetzt kommt erstmal eine kleine Musik, eine kurze, oder?
Was sagt man denn gern?
Na, ich würde natürlich Toxoplasma mit Heilig noch spielen wollen. Eins drunter?
Perfekt. Bis gleich.
Doch die Welt, in der wir leben, lässt mich schon es Rufe sein.
Ihr seid in der Radiofabrik bei Engelsgeflüster und wir haben heute das Thema Heilig und Heiligsprechung rausgepickt und haben einen Studiogast, nämlich Professor Dr. Roland Czerny-Werner. Was kann ich noch dazu fügen?
Alles wunderbar, alles gut.
Und der Aufhänger war so ein bisschen diese Erntrudes-Woche und du hast jetzt schon ein bisschen was zu Erntrudes erzählt, nämlich dass das... dass die Frauen da eigentlich auch so ein bisschen untergegangen sind, auch bei den Heiligen. In der Gesamtanzahl gibt es ja viel weniger heilige Frauen als Männer.
Es gibt weniger, aber es gibt sehr viele Frauen. Also das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt, da würde ich eher sagen, dass es so, es gibt schon, ich habe jetzt kein explizites Verhältnis, das kann ich jetzt gerade nicht benennen, aber es gibt schon, es gibt viele heilige Frauen, aber und das Entscheidende dabei ist, wie wird an sie erinnert?
Genau,
das
so
ist
das verstanden.
Das sie ist das Entscheidende.
Sie haben nicht so den Standpunkt, genau. Beziehungsweise werden halt geringer weniger Raum.
Genau. Also werden sie zum Beispiel in Anführungszeichen einfach ob ihrer Jungfräulichkeit erinnert? Oder ist es so, dass zum Beispiel eine Katharina von Siena als starke, mächtige Kirchenpolitikerin erinnert wird? Oder wird eine Hildegard von Bingen als eine Kräuterfrau, ne? Oder als eine Weltweise erinnert, als Theologin erinnert? Mhm. Ja. Es passiert, das ist sozusagen eine unterschiedliche Frage. Deswegen sind uns, glaube ich, einfach Männer als Heilige auch sicherlich auch im kirchlichen Vollzug bekannter, weil sie sozusagen als wirkungsmächtiger erscheinen in ihrem Leben, in ihrer Vita.
Aber um jetzt nochmal auf diesen Prozess, genau. wie schaffen wir es jetzt, heilig zu werden, nachdem wir auf dem besten Weg dazu sind? Also der erste Prozess ist, wenn man braucht ein gutes Leben, entsprechend den gesellschaftlichen Maßgeben.
Den religiösen
Maßstäben. Und dann braucht es irgendwie ein kleines Wunder oder man muss besonders märtyrerhaft sein und sich dem Glauben mit seinem Leben opfern. Und wie geht das? Aber das reicht ja dann trotzdem nicht, dass meine Freunde sagen, so, das ist jetzt eine Heilige.
Also es gibt dort halt eben den Prozess. Wir hatten das ja schon angedeutet, genau. bis ins 10. Jahrhundert.
Genau.
Ist das sozusagen etwas, was sehr, sehr performativ passiert, was dann durch Translatio, also sozusagen dann auch an den Glauben, an den Körper dieser Person, an Reste, an Reliquien, ja, könnte man auch nochmal eine Sendung drüber machen, wenn man wollte.
Naja, die Gebeine Erntrudes sind ja auch ein wichtiges Ding hier
in der Stadt. Ganz genau. Deswegen ja zum Beispiel auch so weit wie Prozessionen, die werden dann gezeigt und so weiter und so fort. Oder in unterschiedlichen Zusammenhängen, dann wird dieser Person auch über die Reliquien in besonderem Maße gedacht. Und das ist keine Zauberei oder sonst irgendwas, sondern das ist die Gegenwart des Heiligen, ja. Obwohl ja eigentlich die Seele nach christlichem Glauben schon den Körper verlassen hat sozusagen, bleibt das aber eben in dieser Perspektive der Fürsprache bei Gott, für Gott bleibt sozusagen dann an diesem Körper durchaus auch, bleibt dort relevant in der Verehrung. In der Verehrung ist ganz wichtig.
Ja, man hofft ja auch so ein bisschen, das färbt ab.
Genau. Naja, färbt ab. Also das ist genau so ein bisschen eines der Probleme, die dann so etwas Prozesshaftes hervorbringen, weil nach und nach gemerkt wird, auch von der Kirche, ne, also bitte in Anführungszeichen, meistens von der Hierarchie, gemerkt wird, dass es eben auch eine sehr große Dynamik da gibt und die hat man nicht mehr in der Hand, man kann das auch gar nicht mehr steuern. Das ist so oder so, wie gesagt, ein sehr, sehr regionaler, lokaler Prozess erst einmal. Das läuft auf Ebene von Diözesen, also in den Bistümern läuft das erst einmal bis weit ins 10. Jahrhundert und durchaus teilweise auch noch darüber hinaus. Aber dann fangen vor allem die Päpste an mit so einem auch theologischen Machtbewusstsein und einem Zentralisierungswillen, also das auf Rom, nach Rom ziehen zu wollen, auch diese Fragen zu konzeptionalisieren. Und da ist dann vor allem, das beginnt im 10. Jahrhundert, Ende des 10. Jahrhunderts und dann im 11., 12., 13. Jahrhundert beginnen sich diese Prozesse zu strukturieren und erst einmal an Rom gebunden zu werden und immer wichtiger, und es wird dann immer wichtiger, dass der Papst derjenige ist, der diese Heilig- und dann auch die Seligkeit bestätigt oder also approbiert, heißt es. man sagte, ihn für ihn oder sie für heilig erklärt. So.
Und das ist auch immer noch so.
Und das ist auch immer noch so. Es gibt
eine ganze Kommission, die das tut und untersucht.
Genau. Und es gibt da jetzt unterschiedliche Prozessgeschichte. Es ist eine Prozessgeschichte, die verschiedene Angel- und Dreh- und Angelpunkte hat. Zum Beispiel das Konzil von Trient. Das ist ein Kirchentreffen, wo sich ganz viele Kardinäle und Bischöfe getroffen haben. Das ist so eine Reaktion auf die Reformation Mitte des 16. Jahrhunderts. Und dort wird auch dann über Heiligkeit, über sozusagen die Heiligen nachgedacht, auch in Absetzung natürlich zum Evangelischen, weil die Evangelischen den Heiligen keine Relevanz oder keine wirkliche Wirkungsmacht mehr im Heilsgeschehen zusprechen. Im Katholischen behalten sie diese Relevanz im Heilgeschehen explizit oder diese Mittlerrolle im Heilsgeschehen explizit. Und dann beginnen sich dort auch Prozesse zu entwickeln, die immer wieder, also 16. Jahrhundert gibt es eben diese Idee, dass es an die Wunder gebunden sein muss, dass es einen Prozess dazu geben muss, dass dieser Prozess erstmal in der Diözese läuft und dieser Diözesanprozess im Bistum, der kann dazu führen, also auch da sind übrigens schon Wunder für notwendig, dass es eine dass man selig gesprochen wird und dann in so eine Art regionalen Status kommt, ja. Und dann werden die Akten, ja, so heißt es dann, werden dann nach Rom geschickt. Und dort werden die dann begutachtet unter unterschiedlichen Maßgaben. Das ist etwas, was sich dann auch verändert und was sich jetzt zum Beispiel auch 2024 nochmal verändert hat und nochmal strenger gemacht wurde. Und über verschiedene Stationen, dann vor allem eben das Zweite Vatikanische Konzil, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, entwickelt nochmal so ein bisschen eine fragilere Perspektive auf Heiligtum, nämlich das sogenannte pilgernde Volk Gottes, also das irdische Volk Gottes, dass die mit diesen Heiligen gemeinsam quasi in so etwas wie eine Erlösung und in die eschatologische Perspektive hinein dann pilgern. Und dann gibt es den Anstoß von Paul VI., das Ganze noch mehr zu strukturieren. Und diese Strukturierung erfolgt dann durch Johannes Paul II., der dann dieses im Grunde bekannte Heiligsprechungsverfahren 1983, glaube ich, ins Werk setzt und sagt, es braucht sozusagen die Bestätigung der Heiligkeit des Lebens. Es braucht das Wunder, die bestätigten Wunder, die durch medizinische Sachverständige dann in Rom, wenn das Ganze dann nach Rom geschickt wird, durch medizinische Sachverständige sogar herausgearbeitet werden oder geprüft werden muss. Es gibt auch Wunder, die nicht anerkannt werden. Also zum Beispiel jetzt in Dresden und Meißen soll ein sogenanntes Marienblutwunder gewesen sein. Da wurde gesagt, nein, das ist es nicht.
Genau, ich glaube, in Lourdes sind auch ganz viele Leute geheilt worden, sind da relativ wenig bestätigt. Genau. Aber ich glaube, du hast vorher irgendwie gesagt, korrigiere mich, bei Wunder hätte ich vorher immer gedacht, bei einer heiligen Person, die muss im Leben ein Wunder erfüllt haben. Aber es bedeutet, kann genauso gut heißen, dass jemand hat an einer Person gebetet und dadurch ist was besser geworden.
Genau.
Nur damit es einmal angesprochen worden ist.
Und du hast ja auch ein großes Wunder rausgesucht.
Genau, weil wir ja in der Ankündigung die geilsten Wunder der letzten Jahrhunderte erwähnt haben. Nur, dass es zumindest eins angesprochen worden ist. Du hast von diesen Bluthostien schon mal kurz angesprochen. Da kann man mal da noch googeln, ganz spannend. Der Kaiser Karl I. ist 2004 selig gesprochen worden. Und eins dieser nachgewiesenen Wunder ist, dass er eine brasilianische Nonne an ihn gebetet oder ihm als Fürsprecher genommen hat und die hat irgendwie so Krampfadern und offene Geschwüre gehabt und die waren dann am nächsten Tag weg und deswegen ist er jetzt irgendwie seliger geworden. Aber es gibt zum Beispiel einen Franz Jägerstätter, der hat auch so eine Seligsprechung durchgemacht. Also da gibt es, glaube ich, schon eine bekanntere Figuren. Genau.
Damit kommen wir leider zum Ende unserer Sendung. Es gäbe ja viel zu sprechen, aber das schaffen wir nicht mehr.
Genau, sonst würden wir vielleicht immer wie üblich nur die Ankündigungen machen. Am Samstag, den 7.9. um 9.30 Uhr, genau, kann man Fundis ärgern vor dem LKH.
Also alle, die für und gegen Abtreibung sind, treffen sich dort.
Genau, ja. Pro Abtreibung eher nicht, sondern eher für das Recht auf.
Genau.
Aber es heißt drum. Am Mittwoch, dem 18.09. um 19 Uhr gibt es ein Diskussionsabend im SUB zum Titel Die Lösung heißt Kapitalismus. Am Freitag, dem 20.09. um 19 Uhr gibt es das Flinterbeißel im Infoladen. Am Samstag, den 21.09. gibt es eine Demo Zusammenhalten statt Spalten wegen der Nationalratswahl. Und wer dann über diese Demo sprechen wird, kann am Dienstag, dem 24.09. um 19 Uhr in die Kerzenfabrik vorbeischauen, weil da wird über diese Demo und die Ankündigung gesprochen und Bonus, wenn man dazu kommt, über Faschismus versus Demokratie.
Das könnt ihr auch nachlesen unter SPG.
mollysbg.noblogs.org, da sind noch nicht alle Veranstaltungen drauf.
Nochmal langsam.
mollysbg.noblogs.org.
Das war zu langsam.
Aber bevor wir aufhören, wollen wir uns nur bedanken, oder?
Ja.
Wir sind nicht zu allem gekommen, aber das ist nicht die Schuld des Studiogasts. Das ist Sendungskonzept.
Das ist einfach einer Stunde geschuldet, die zu knapp ist. Vor allem, wenn man noch Musik spielen muss. Und damit hören wir auch auf mit einer netten Musik zum Ende.
Genau. Man kann Serienempfehlung, The Righteous Gemstones von HBO. Gibt es zwei Seasons. Ich habe es lustig gefunden.
Du bist dann zu schnell, wenn es zum Ende zugeht. Das versteht kein Mensch.
The Righteous Gemstones auf HBO. Kann man ja mal nachschauen.
Jesus Love the Devil Out of Me von Hank Williams.
Shame. And the devil had a plan to claim my name. But just before I crossed the eternal line, Jesus said, "No, Satan, this one's mine." Jesus loved the devil out of me. Yes, my Jesus loved the devil out of me. When he took me by the hand, old Satan just gave up and ran. Jesus loved the devil out of me. No will to live, my future looked so cold. The devil stood there waiting for my soul. But just before